Hello and a very warm welcome to Business by Outra, the sports and business podcast. My name is Kim Schulze and I regularly have the honor of talking to special personalities from the outdoor and sporting good industry. In cooperation with Outra, the ecosystem for the outdoor bike and sports industry, whose digital tools optimize the customer journey and increase the sales of brands and their retail partners. Together, we look at relevant content through the eyes of industry experts and enthusiasts.
Heute am 15.10.24 freue ich mich auf dich, Dominik.
Hallo.
Hallo, Dominik, du bist Co-Founder und CEO von Local Outerwear. Ich freue mich sehr, dass du
Danke.
Da bist.
Danke, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Die Folgen, die wir mit Spisnis machen, machen wir gemeinsam mit unserem Partner Outra, dem digitalen Ökosystem für die Outdoor-Bike- und Sportbranche. Und wir treffen hier in unserem Podcast Menschen, die für eine besondere Strahlkraft stehen oder für die Branche bekannt sind. Sie sind besonders innovativ und andersdenkend, motivierend und beeindruckend. Das ist immer ein ordentliches Intro, das weiß ich schon, aber kannst es ja mal beginnen zu untermauern, Dominik, indem du dich uns kurz vorstellst. Was macht dich aus? Wer bist du in deinem privaten Leben?
Danke. Also mein Name ist Dominik Kronauer. Ich bin im privaten Leben, wie aber auch im geschäftlichen, 46 Jahre alt. Habe mit meiner Frau zwei Kinder. Bin im Ausland aufgewachsen, bis ich 12 war. Habe einige Kulturen kennengelernt, in Südamerika im Wesentlichen. Und ich denke, ich bin eigentlich ein ganz positiver, offener Mensch. Versuche relativ wenig engstirnig durch die Welt zu laufen. Und ich glaube, das ist es so. Mehr bin ich gar nicht.
Mehr bist du gar nicht. Das Besondere in deinem Fall ist ja, dass wir dich mit Local Outerwear in unserem Podcast jetzt hier haben. Auch mit dem, was Local ausmacht, da kommen wir gleich zu. Aber du hast auch noch ein anderes berufliches Leben. Magst du uns das kurz teilen, was du noch so tust?
Ja, also ich bin Local Outerwear eigentlich in meiner Freizeit und im Nebenjob sozusagen. In meinem Tagesgeschäft bin ich in der Pharmaindustrie, bin da schon seit eigentlich Anbeginn meiner beruflichen Karriere und habe Local mit meiner Frau zusammen gegründet und sie macht auch das Tagesgeschäft. Ich mache das alles in Freizeit, Wochenende, Nachtschicht oder sowas, wenn ich gerade Lust habe. Genau.
Das alles sehr, sehr spannend. Wir fangen mal damit an, dass wir, so ein bisschen haben wir jetzt kennengelernt, wo du gedanklich stehst, sehr offener, konstruktiver Geist. Vielleicht beginnen wir jetzt damit, dass du uns einmal Local vorstellst. Deine Firma, es ist ein Sportbusiness-Podcast, deswegen gerne Geschichte, wie habt ihr angefangen, aber auch ein bisschen Geschäftsfakten und all das, was dazu gehört. Und ich frage aber natürlich auch die ganze Zeit nach. Also erzähl ein bisschen von eurem Baby.
Ja, angefangen hat es vor, jetzt will ich überlegen, ja, schon vor über 15 Jahren im Endeffekt. Da hat sich meine Frau selbstständig gemacht. Also sie ist gelernte Schneiderin und hat auch lange in dem Bereich gearbeitet für eine Modedesignerin, für gehobene Damenmode und hat natürlich in ihrem Zeitlauf halt festgestellt, wie natürlich die Produktionen immer weiter nach Asien wandern und es immer weniger Produktion in der EU gibt. Und als sie sich selbstständig machen wollte, war halt klar, dass das natürlich so der primäre Fokus ist. Also das heißt, es wird auf eine faire Herstellung innerhalb der EU Wert gelegt, eine komplette Wertschöpfungskette in der EU, von Sourcing aller Materialien eben bis zum finalen Produkt. Das war so der Start des Brands. Und zu dem Zeitpunkt sind wir beide sehr viel Fahrrad gefahren, fanden beide das, was wir am Markt gefunden haben, jetzt irgendwie nicht optimal, also zumindest für uns nicht. Mir hat so ein bisschen die coole Optik gefehlt, wenn es eine gute Qualität war. Oder eben es war halt irgendwie aus unserer Sicht eine adäquate Optik, aber dann hat es bei der Qualität irgendwie gemangelt. Und das war so das, was wir im Kern mal zusammenbringen wollten. Eben hochwertige Materialien, hochwertige Qualität und das Ganze, wie gesagt, ausschließlich halt in der EU gesourced und produziert. Und da kommen wir her und klar, im Laufe der Zeit, auch weil wir natürlich älter geworden sind, immer weiter in die Thematik der Textilindustrie ja auch reinkamen. Also ich persönlich dann auch, umso mehr ist halt das Thema Nachhaltigkeit ja auch wichtig geworden. Und das haben wir dann einfach sukzessive versucht mit einzubinden und ist natürlich jetzt neben der Herstellung in der EU oder in Europa Kern des Brands eigentlich, dass es darum geht, so nachhaltig wie möglich zu agieren, nachhaltige Materialien, aber auch vom Konzept her insgesamt nachhaltig zu sein.
Die Fakten, die das Internet so ausspuckt über euch, ist mit einer Gründung von 2012 in Deutschland beginnend. Wie ging das denn alles so los? Magst du so ein bisschen, also Designerin, und dann ist man ja nicht automatisch dabei, dass man sagt, man macht jetzt mal eine Kollektion da draus, aber wie, was sind denn, geh mal so in deinem Kopf zurück in diese, du hast gesagt, über 15 Jahre, dazwischen ist ja wahrscheinlich ganz viel, bis ihr dann irgendwann gesagt habt, so jetzt.
Ja, das war, also am Schluss war es ein Jahr Vorlauf natürlich. Also man hat, klar, die Marke wurde gegründet und man muss sich dann mal erstmal um diese ganzen rechtlichen und logotechnischen und sonstigen Themen erstmal kümmern. Das ist auch klar, damit man da natürlich seine Sicherheit hat. Und dann ging es eigentlich schon direkt los, natürlich eine Kollektion zu entwerfen und Produkte zu entwerfen für den Bereich, wo wir damals dachten oder ja, angefangen haben, uns anzusiedeln. Und das war dann schon so ein bisschen, was man heute Enduro nennt. Damals war es dann eher Richtung vielleicht Downhill Freeride. Haben da so unsere erste Produktpalette aufgebaut. Shorts, Trikots und auch Jacken haben damals schon in der ersten Kollektion Sympatex verarbeitet. Und damit hat man ja schon erstmal so das erste halbe, dreiviertel Jahr zu tun, bis man dann so die Muster hat. Und dann war die Eurobike, jetzt muss ich überlegen, ich glaube Eurobike 2011 war dann so der offizielle Startschuss nach außen, wo wir dann erstmals präsentiert haben und uns der Welt vorgestellt haben. Genau.
Crazy, crazy. Und jetzt zurück in die Neuzeit, also da, wo wir jetzt gerade sind, Business to Business haben wir ja jetzt so verschiedene Ansätze, was mich wahnsinnig interessieren würde. Das eine ist Startup-Mentalität, was ihr damals gemacht habt, was ihr heute macht und so. Das würde mich sehr interessieren. Und bevor wir da hinkommen, vielleicht kannst du kurz sagen, wo ihr jetzt heute seid, wie viel Mitarbeiter, was du teilen magst an Türen, Umsatz, Verkaufskanäle, einmal so ein bisschen, so ein kleiner, kurzer Unternehmenspitch.
Also wir sind extrem klein bis eigentlich nicht vorhanden. Also es sind meine Frau, wie gesagt, im eigentlichen Tagesgeschäft, sie ist nur, wie gesagt, nicht die Person, die gerne sich öffentlich nach draußen stellt und kommuniziert, aber sie ist natürlich diejenige, die den ganzen Laden schmeißt. Wie gesagt, ich kann sowas nur in Nebenzeit machen oder eben am Wochenende meine Zeit da ab und zu investieren. Von daher, mehr Personen sind's nicht. Wie das Brand nach außen wirkt, kann ich schlecht beurteilen. Also ich höre immer wieder, dass viele denken, dass wir wesentlich mehr Leute im Hintergrund sind. Sind wir aber nicht. Und wir machen heutzutage das meiste selber. Also von Bildmaterialproduktion über Social Media, über Werbeanzeigen. Alles, was halt da so anfällt, machen eigentlich wir. Wir haben natürlich ein paar Teamfahrer, die uns mit Bildmaterial und Videomaterial versorgen. Aber mehr ist an Manpower nicht da.
Und magst du ein bisschen von den Teamfahrern erzählen, was genau macht es aus? Weil der Bestandteil, den ich zumindest sehe, warum jetzt auch das so schön ist, dir zuzuhören oder dass du ein bisschen eure Geschichte teilst, ist ja zum einen, Startup bleibt man ja dann relativ lange, wenn man sich auch entscheidet, das ist jetzt eine gewisse Unternehmensgröße, wo man es haben will und das, was da an Chancen und an Erfahrungen und so, da frage ich dich gleich noch ein bisschen aus. Aber die Community ist ja das Entscheidende. Ihr macht das ja, weil es dann auch Spaß macht, im nachhaltigen Sinne mit der Art von Produkt zu arbeiten.
Ja, natürlich. Also, aber ich glaube, der Punkt ist, als wir damals gestartet haben, sind wir weniger vom Community-Gedanken ausgegangen als vom klassischen, wir sind ein Brand und verkaufen über den Handel. Das heißt, zu Beginn war für uns die Community, außer die Ängste, die wir hier natürlich in der Region haben, nicht relevant. Also nicht relevant in dem Sinne, dass wir daran gedacht hätten, ne? Und das Ganze irgendwie als Community aufzubauen. Sondern wir sind ganz klassisch über Handelsvertreter gegangen, über Shops, über Distributeure und so weiter und so fort. Sind da auch sehr schnell gewachsen. Waren dann auch in sehr vielen Läden drin und hatten, ich glaube, bis zu 6 Distributeure gleichzeitig, was aber dann alles so sukzessive auch wieder den Bach runtergegangen ist, aus verschiedensten Gründen. Vielleicht, weil wir zu dem Zeitpunkt mit dem Thema Fairness und Nachhaltigkeit noch zu früh waren oder weil es natürlich schwierig war, das zu kommunizieren. Wir haben es auch hier in einzelnen Läden gemerkt, dass natürlich schwierig ist, ein Produkt, was 80 Euro beispielsweise jetzt bei einem Trikot, was 80 Euro kostet und dann vielleicht halt 5 oder 10 Euro mehr als die bekanntesten Marken zu dem Zeitpunkt, dass es sich halt schwerer verkauft, ne? Und vor allen Dingen als Newcomer-Brand und dass da sehr viel Kommunikationsbedarf oder vielleicht auch Schulungsbedarf ist von den Verkäufern in den Läden, damit die entsprechend ihre Kunden gut beraten können, was der Unterschied ist zwischen uns als Marke und dem, was da sonst hängt. Und das sind, glaube ich, so die größten Probleme, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Und dann haben wir uns halt auch sukzessive aus dem Handel rausgezogen und auch erst jetzt vor 4, 5 Jahren dann mehr auf diesen Community- und Direct-to-Customer-Approach angesetzt und fangen an der Stelle eigentlich fast von neu an.
Ich glaube, wenn ich uns jetzt zuhören würde, würde ich gerne wissen, wie würdest du denn den Status quo gerade einschätzen, wenn du sagst, das waren jetzt die Hurdles, ne? Also die Baustellen für, man hätte wahrscheinlich noch mehr schulen müssen und so weiter und so fort. Wie ist das denn im Vergleich zu heute? Und wie lange ist es genau her? Also das sind ja wahrscheinlich auch dann zum Teil Läden, die es jetzt auch gar nicht mehr gibt, weil sich die Handelslandschaft so verändert hat.
Genau, die Handelslandschaft hat sich verändert, aber es ist natürlich so, dass die Läden sind das sekundäre Thema, das primäre. Also das primäre Thema ist, dass die Läden ja nicht wirklich nachhaltig funktionieren, sondern es geht ja darum, Masse zu verkaufen. Also darüber funktionieren die Läden ja nur. Es geht um Umsatz, es geht um Marge natürlich. Es geht darum, dass sich Produkte drehen und zwar so schnell und mit so wenig Aufwand wie möglich. Und deswegen sind erklärungsbedürftige Produkte schwierig zu verkaufen. Und wenn ich erklären muss, warum ein Local-Trikot 10 Euro mehr kostet oder eine Local-Hose 10 Euro mehr kostet und ich diese Zeit als Händler damit verbringen kann, jemandem ein E-Bike für 10.000 Euro zu verkaufen, dann investiert er natürlich die Zeit anders. Und ich glaube, das ist das Schwierige, was große Läden oder Händler insgesamt natürlich nicht können oder nicht wollen, weil der Aufwand im Umkehrschluss einfach zu groß ist. Und das muss man als Marke selber im Endeffekt in die Hand nehmen. Und das können wir am besten nur, indem wir es halt direkt kommunizieren und eben nicht über Händler. Also wir gehen den anderen Weg jetzt und sagen, wir verkaufen nicht mehr an Händler, wir verkaufen direkt. Und die Leute, die wir erreichen, die erreichen wir dadurch, dass wir das kommunizieren, was wir sind, dass wir in Europa produzieren, dass wir nur die Stoffe aus der EU holen, dass wir Materialien wie Sympatex auch nur die Varianten aussuchen, die eben in der EU hergestellt sind. Das heißt, man hat ein 100%iges EU-Produkt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, ein Produkt als Made in Europe zu betiteln, auch wenn ein Großteil Material und sonst was woanders herkommt. Und da ist aber halt so, dass wir natürlich versuchen, so transparent wie möglich zu sein und zu sagen, nee, das ist halt alles aus Spanien, aus Portugal, aus Schweden, aus Dänemark oder aus Deutschland, je nachdem. Und hier und da liegen unsere Produktionsstätten. Und das ist der Unterschied eben von uns zu sämtlichen anderen Brands, die da am Markt sind, auch wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Ich kann natürlich ein nachhaltiges Produkt auch hier in China produzieren lassen, aber wenn ich es dann von China nach Europa bringen muss, ist es schon nicht mehr so nachhaltig, wie eins, das hier produziert wurde. Und trotzdem ist es kostengünstiger. Und dann ist es halt immer schwierig, Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
Wie siehst du es denn gerade? Mit wem arbeitet ihr? Also Athletensicht ist ja dann, ne, was du gesagt hast, Social Media und so weiter. Und das andere sind ja dann eure Käufer. Gibt es da ein bisschen was zu teilen, was man sonst nicht weiß?
Wir haben 3, 4 Athleten, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, die im Endeffekt schon seit der ersten Stunde mit uns zusammenarbeiten. Die sind nach wie vor da, weil sie natürlich davon überzeugt sind, von der Qualität, weil es super läuft. Und das waren aber auch die Athleten, die wir zu dem Zeitpunkt schon hatten, als wir noch über den Handel verkauft haben. Die haben wir stets behalten. Und eben seitdem wir natürlich diesen Ansatz fahren, dass wir sagen, wir bauen das mehr als Community auf, haben wir dann eigentlich mehr so eine Community-Ambassador-Geschichte aufgebaut. Und das sind aber eigentlich Otto Normal Leute, wie ich mich dann selbst wieder auch betiteln würde, weil ich bin ja kein Profi-Biker in dem Sinne und war es auch nie. Ne? Also es war, mir hat natürlich Biken Spaß gemacht, macht es nach wie vor, heute auf einem anderen Niveau als früher und mit einer anderen Intention dahinter sicherlich, aber ich bin kein Profi und genau solche Leute wollen wir auch gar nicht haben in dem Sinne, was wir heutzutage jetzt dann als Ambassadors für uns nutzen, sondern es sind ehrliche Nutzer, die im Endeffekt unsere Produkte auch nutzen und dementsprechend aber auch eine ehrliche Meinung dazu geben können, weil ja, sie es ja nutzen in dem Sinne und in ihrer Community verbreiten und die haben jetzt nicht, die werden also nicht mit Material vollgestopft in dem Sinne, dass wie so ein Profi-Teamfahrer zu sehen wäre, sondern wir haben mit denen natürlich bestimmte Kooperationen laufen, aber die wären jetzt nicht so, dass wenn sie von den Produkten nicht überzeugt wären, dann würden sie es nicht weitermachen. Und auf der Basis versuchen wir natürlich weiter auf uns aufmerksam zu machen, weil wir halt einfach denken, dass das die ehrlichste Art und Weise ist, wie wir uns nach außen präsentieren können. Weil wie gesagt, die Ambassadors, die wir haben, sind ja Nutzer wie du und ich. Natürlich fährt der ein oder andere auch mal ja, hier und das eine Amateurrennen oder sonst was. Aber uns geht es in dem Sinne gar nicht um Leute, die irgendwie auf irgendwelchen Rennen präsent sind oder die Fahrrad fahren als ihr Tagesgeschäft ansehen.
Okay, und die Herangehensweise an die Entwicklung, ne? Von dem, was du, als wir eben kurz drüber gesprochen haben, was machst du, was macht deine Frau, was macht eigentlich ganz local dann für eure Umsätze, würde mich interessieren, weil du gesagt hast, dann machst du halt ab und zu mal noch Designs und so. Wenn man das jetzt mal zugrunde legt, wie du es beschrieben hast, nachhaltige Marke, alles passiert in Europa, was kannst du davon offenlegen und was möchtest du davon offenlegen? Weil ich glaube ja schon, dass, also die Frage, die sich anschließen wird, ist, was ist denn gerade los im Handel bei Endverbrauchern und bei der EU-Politik? Wie beeinflusst das die, bei denen du jetzt gerade gesagt hast, die sind halt 10 € günstiger und die haben vielleicht trotzdem Made in Europe drauf, aber ist so nicht. Deswegen, das ganze Komplexe in Einzelteile zerlegt ist, was macht ihr denn anders und was kannst du davon teilen?
Ich glaube, wir machen mittlerweile einiges anders. Was ich teilen kann, ist, klar, wir hatten, wie gesagt, große Zeiten, wo wir auch in Läden drin waren, wie dann Bergfreunde, Fahrrad.de etc. etc. Und dann kann man sich vielleicht vorstellen, was wir für Umsätze hatten. Also die waren auf jeden Fall im dreistelligen Bereich. Die haben wir heute nicht mehr. Und ja, wie gesagt, der Punkt ist halt einfach, dass wir für das, was wir machen, glaube ich, einfach zu spät oder ja, zu spät den Absprung gemacht haben, in Richtung 100% direct to customer zu gehen. War bei uns irgendwie so ein Weg des, wie soll ich sagen, aus vielen Widrigkeiten immer wieder die beste Option rauszuwählen. Und so sind wir dahin gekommen, wo wir heute sind. Aber der Punkt ist, dass wir verdienen schon Geld, aber wir müssen hiervon nicht leben. Das ist sicherlich unser Vorteil. Und das macht es aber natürlich auch einfach, gerade jetzt wieder, dadurch, dass wir nur zu zweit sind, Entscheidungen auch zu treffen, die für uns als Brand, als Familie, weil es am Schluss auch einfach ein Familienunternehmen ist, dem Familienleben und dem Ganzen nicht entgegenstehen. Und wir machen heute vieles langsamer als früher, wenn man natürlich bedenkt, dass wir früher jährlich eine Kollektion auf die Beine stellen mussten, dass wir jährlich auf 2 Messen waren, wo wir ausstellen mussten, uns im Vororder mit Händlern kümmern mussten und mit Distributeuren. Da war natürlich eine gewisse Erwartungshaltung da und gewisser Termindruck. Und wir sind komplett weg von Kollektionsgedanken. Wir sind ausschließlich bei einzelne Produkte beziehungsweise so Kombinationsmöglichkeiten, dass man sagt, okay, man hat eine Hose mit 2 Trikots und Handschuhen beispielsweise als eine komplette Kombi, dass man einfach ein bestimmtes Produktportfolio hat und das wird angeboten und dann bekommt immer erst wieder was Neues, wenn ein gewisses Produktportfolio ausläuft, ja, oder wenn wir sehen, dass die Mengen weg sind. Und wir gehen jetzt sogar noch einen Schritt weiter, dass wir im Endeffekt alles nur noch auf Basis von Vororder machen. Das heißt, unsere Kunden, also wir haben ja schon eine große Direct-to-Customer-Base mittlerweile, die kriegen die Info über neue Produkte, die kommen. Wir machen Muster, wir machen Bildmaterial dazu. Dann gibt es eine gewisse Vororderzeit bei uns im Online-Shop. Dann können die ihre Sachen vorbestellen. Und dann wird im Nachgang das produziert, was unsere Kunden eben auch wollen. Weil, ja, wie gesagt, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, das geht ja eigentlich viel weiter, als einfach nur zu sagen, ich habe einen nachhaltigen Stoff und ich habe es nachhaltig produziert. Es geht auch dahin, ich meine, wer sich in der Textilindustrie auskennt, ein bisschen, der weiß, wie die Wüste in Chile irgendwo aussieht mit Stoffbergen, die dort verrotten, weil es dorthin geschippert wurde, oder mit Ware, die massenhaft verbrannt wird, weil sie nicht verkauft wurde. Das sind ja alles Dinge, die sind bei den ganzen Produzenten ja eingepreist, bei uns nicht. Und wir wollen es aber auch gar nicht machen. Also wenn ich weiß, ich kann nur 60 Trikots verkaufen, ja, dann verkaufe ich halt nur 60. Und dann machen wir eben auch nur 60, weil wir wissen, das sind die Leute vorbestellt haben. Und dann überlegen wir uns natürlich noch, okay, es gibt immer zig Leute, die natürlich A, das nicht mitbekommen haben oder die erst später auf uns aufmerksam werden. Und dann haben wir natürlich noch mal ein paar mehr für den Online-Shop, aber das ist nicht die Masse. Also wir machen dann 5% oder 10% mehr, als vorbestellt wurde.
Und was von den Bestandteilen, ne? Also es ist ja auch so ein bisschen, welche Supplier sucht man sich aus, welche Länder sind es dann, wie werden die Konfektionäre ausgewählt, all das, die uns zuhören, nehme ich an, haben gewisses Wissen dazu. Was aber ja häufig dann die Diskussion ist, und dann kommen wir ja jetzt in Bezug zu, was weiß ein Käufer, Endverbraucher, egal ob jetzt im Handel oder D2C, also Direct to Consumer im Online-Shop bei dir. Da gibt's wahrscheinlich viel zuzuteilen, was deine Haltung und Meinung ist. Und letztendlich läuft es dann auch so ein bisschen darauf hinaus, wo ist Wissenstransfer und was ist dann auch, es gibt gerade keine Bestandteile mehr, die ohne Nachhaltigkeit kommunizieren können, weil es klar ist, es war vor 10 Jahren alles ein bisschen anders. Aber da stehen wir ja jetzt mit dem Fakt. Und erste Frage wäre, von all dem, was du jetzt kennst, für Länder, Konfektionäre, Supplier, das ganze System, was ist denn so in deinen Augen skalierfähig, was du als Dominik oder ihr als Local anderen mitgeben kannst, die in höheren Stückzahlen ticken müssen, sollen, dürfen? Also was kann man von dir lernen?
Boah, ich weiß nicht, was andere von uns lernen können. Überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben den Luxus, wie gesagt, wir haben keine Angestellten, um die wir uns kümmern müssen, wo wir überlegen müssen wir jetzt Stellen abbauen, weil wir gerade weniger Umsatz machen oder sonst irgendwas. Wir haben den Luxus, wie gesagt, zu sagen, okay, die Woche sind 3 in der Familie krank, wir machen nichts. Wir machen erst nächste Woche Designs oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass man uns momentan in der Situation, wie wir arbeiten und wie wir ticken, schwer vergleichen kann und schon gar nicht irgendwo Ratschläge geben kann, wie größere Unternehmen agieren sollen. Aber ich meine, du kennst ja auch Brands wie Bleed und sowas, ne? Ich meine, die waren ja auch Sympatex-Kunde und da habe ich auch mit Erschrecken dann irgendwann mal gesehen, dass die in die Insolvenz gehen. Und von daher bin ich zum Beispiel froh, dass wir vielleicht nie so gewachsen sind zu der Zeit, dass wir hier 3-4 Leute oder sowas angestellt haben, weil ja dann eben, das ist sicherlich vor 3-4 Jahren diese großen Einschnitte kamen mit Corona, wo einfach eine wahnsinnige Stagnation war, und die war bei uns auch so, obwohl natürlich der Online-Boom irgendwo war, aber eben als kleineres Brand dann eben auch wieder nicht, also zumindest nicht in dem Umfang. Und kurz darauf die Energiekrise, wo die Leute natürlich auch dann ihr Geld anderweitig investieren als in teure Kleidung. Und dann ist natürlich das Thema nachhaltig schön und gut, aber wenn ich mir die Nachhaltigkeit nicht leisten kann, dann konsumiere ich sie auch nicht, ne? Also dann hole ich mir was Billigeres. Von daher ich glaube, wir sind gerade wirklich so ein bisschen ein Exot, sowohl was uns als Firma angeht, aber auch natürlich den Ansatz, den wir fahren in dem Bereich, dass wir sagen, wir kommunizieren Produkte und die Leute können es vorbestellen und dann erst wird produziert. Das ist jetzt nichts, was gang und gäbe ist im Fahrradbereich. Also die Leute, und das merken wir schon auch, sind nach wie vor so erzogen, dass sie halt ein Produkt sehen und das dann in dem Moment haben wollen und dann ja bestellen. Und wenn es nicht da ist, dann halt nicht. Ne? Es ist schon für uns auch ein wahnsinniger Erziehungsaufwand und Kommunikationsaufwand, den Leuten dann den Mehrwert näher zu bringen, dass sie sagen, okay, sie bestellen ein Produkt vor und warten halt vier Wochen bis drei Monate. Hängt halt vom Produkt ab und vom Produktionsprozess. Also unsere Sympatex-Jacken zum Beispiel gerade, die dauern halt einfach drei Monate. Dementsprechend haben wir natürlich eine sehr, sehr lange Kommunikationsphase mit unseren Kunden und Promophase und. Und dementsprechend ist natürlich auch der Kaufanreiz für die Leute mal mehr, mal weniger. Also hängt vielleicht auch mit dem überschaubaren Zeithorizont zusammen, wann das Produkt lieferbar ist oder nicht. So größere Brands haben sicherlich die Möglichkeit, mit ihren Produzenten nochmal anders zu kommunizieren als wir. Ich kann nur sagen, wir haben halt die Produzenten, die wir haben, 80% davon haben wir von Tag 1 an. Da ist halt einfach eine lange Geschäftsbeziehung und ein bisschen mehr als eine Geschäftsbeziehung mittlerweile auch. Wir waren natürlich auch unten, haben uns das angeschaut. Die wissen, wie wir arbeiten. Wir wissen, wie die arbeiten. Mit denen funktioniert es. Und die haben auch natürlich über die letzten Jahre, gerade die Produzenten in Europa, auch Ups und Downs erlebt. Und haben davor auch schon natürlich Ups und Downs erlebt, weil die ja die Leidtragenden waren, dass viele Produktionen, wie gesagt, ins Ausland abgewandert sind. Und ich glaube, es ist halt viel Kommunikation auch an der Stelle notwendig, um dann den Luxus zu haben, wie wir, dass wir eben sagen können, wir können auch einfach kleinere Mengen machen. Ich glaube nicht, dass jeder Produzent in Portugal, in Spanien oder in Italien das macht, aber unsere tun's. Aber wie gesagt, wir arbeiten auch schon lange mit denen zusammen. Und deswegen funktioniert das vielleicht.
Wenn wir jetzt auf den Green Deal schauen und was das für die Textilbranche bedeutet und natürlich auch Automotive und alles andere, aber wir bleiben jetzt bei Textil. Was siehst du Veränderungen? Versprichst du dir davon was? Was ist deine persönliche Haltung? Was heißt das für all das, womit wir ja nun auch ähnlich alt schon eine Menge Zeit verbracht haben, ne? Wenn man so in die Branche guckt, was so jeder macht. Ist das ein Gamechanger? Wo steht das gerade? Hast du mal deine Meinung für mich,
bitte? Da habe ich ehrlicherweise gerade gar keine richtige Meinung zu, weil ich den Green Deal nicht im Detail mir angeschaut habe, muss ich an der Stelle einfach ganz klar so sagen. Ich glaube nur grundsätzlich, es könnte viel mehr machbar sein, als das, was natürlich heute ist. Und ich sehe immer ein paar Headlines in Bezug auf, was man alles ändern möchte und dann doch wieder drei Schritte zurück, was am Schluss beschlossen wird. Es ist halt klar, es ist so oder so, findet einfach eine extreme Wettbewerbsverzerrung irgendwie statt. In dem Sinne natürlich, dass wenn man jetzt gerade auch so Themen wie Shein und Temu anguckt, wo einfach eine ganze Nation sozusagen Billigarbeit und Billigware subventioniert und das in den Markt presst. Und alle anderen, die eben auf anderen Märkten sozusagen agieren bzw. herstellen und mit anderen regularischen Bedingungen, die müssen halt gucken, wie sie damit klarkommen. Und das ist, glaube ich, einfach immer ein schwieriger Punkt. Und das ist aber so ein Punkt, der uns in sämtlichen Bereichen betrifft, aber im Bereich Textil natürlich auch nochmal ganz extrem. Klar.
Ja, und dann ist es ja alles das, was dann kommt für Kennzeichnungsgesetze, Lieferkettengesetze und all das, was wahrscheinlich, würde ich jetzt mal eine Interpretation vorwegnehmen, dich nur insofern streift, als dass ihr euch nicht mit Regularien auseinandersetzen müsst, weil ihr sowieso in eurer eigenen Haltung.
Also ich meine für uns, wie gesagt, wenn man das Thema betrachtet, dass ein Produkt auch Made in Europe heißen kann, obwohl das meiste davon nicht in Europa fertig gemacht oder fertiggestellt wurde, sondern nur noch irgendwie am Schluss eine Naht gesetzt wird, aber der Rest sonst wo, dann ist es halt immer schwierig. Und es ist halt schwer, eine richtige, ehrliche Vergleichbarkeit der Produkte und der Qualität und des Umfeldes für den Endkunden zu gewährleisten. Und da ist halt sicherlich noch einiges zu tun, glaube ich, dass der Endkunde erkennt, okay, das ist wirklich das, was draufsteht, und nicht nur einfach ein Label, was reingeklatscht wurde. Also wenn ich überlege, wie viele Anfragen wir aus Pakistan und aus China bekommen von irgendwelchen Produzenten, die sagen, sie können uns auch mit Made in EU-Label beliefern und für einen guten Preis, dann kann ich mir vorstellen, was alles am Markt so vorhanden ist.
Wir haben jetzt noch so ein paar Abschlussfragen zu dem Podcast, bevor ich das mache. Gibt es etwas, was du sagst, möchtest du was senden? Möchtest du als Persönlichkeit was senden, wo du sagst, das ist irgendwie dann der Bestandteil, wird mal darüber hinausgehen, was du gesagt hast, für Ehrlichkeit und dann auch die Transparenz, dass man sich darüber bewusst ist, in egal welcher Funktion man ist ja nicht nur in der Branche arbeiten, sondern auch als Persönlichkeit, aber.
Ich glaube, generell sollte man so ein bisschen überdenken, wie man konsumiert, und das aber nicht nur auf Textilien, sondern auf alles Mögliche. Ich glaube, dass es so in der Form nicht unbedingt weitergehen kann, dass immer nur, also eine Firma plant immer, ich habe dieses Jahr Umsatz X, also mache ich nächstes Jahr Umsatz X plus 20%. Das ist meine Planung. Und da frage ich mich immer ganz ehrlich, also ich habe ja auch Wirtschaft studiert. Wahrscheinlich war es das falsche Studium, keine Ahnung. Aber es kann halt auf Dauer nicht so laufen. Und wenn man natürlich die Wirtschaftshistorie betrachtet, es gibt halt immer Ups und Downs. Und nach jedem Wachstumszyklus kommt halt einfach auch ein Absturzzyklus, der in irgendeiner Form zustande kommt. Sei es wie die Energiekrise, eine Geldkrise, eine Bankenkrise, was auch immer. Also es führt ja immer alles zum Gleichen am Schluss, dass weniger konsumiert wird. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und die Planung, die halt immer stattfindet mit wir wollen 20% wachsen nächstes Jahr, ist halt einfach der falsche Ansatz. Und meiner Meinung nach entwerten die ganzen Firmen auch ihre Produkte. Also wenn ich heute in den Laden gehe und mir einen Fernseher für 1.000 Euro kaufe, kann ich mir morgen schon wieder einen für 800 kaufen, der das Gleiche kann, und übermorgen für 600 Euro. Also die Produkte überholen sich selber und die Werte sinken, und ich glaube, die Leute, sie haben gar kein Gefühl mehr dafür, was ein Produkt überhaupt für einen Wert hat und was in Arbeit teilweise dahinter steckt. Und das ist eigentlich schade.
Unter dem Motto, wie konnte mir das passieren? Und das ist sowohl positiv als auch herausfordernd. Und ich würde mit der ersten Frage starten. Dein lustigster oder peinlichster Business-Moment?
Business-Moment? Ich weiß nicht. Ich glaube, lustig waren sämtliche Eurobikes mit den Eurobike-Partys, die meistens irgendwo also damals noch in Friedrichshafen, ehrlicherweise, in der großen Poolarena geendet sind. Die waren lustig, aber nicht peinlich. Von daher.
Das ist ja immer eine Betrachtungsfrage. Dein inspirierendster Moment, oder wer hat dich auf besondere oder nachhaltige Weise inspiriert?
Puh, das sind ja sehr tiefgründige Fragen hier.
Ja, klar.
Aber spontan, ja. Das ist schwer zu sagen. Also in vielerlei Hinsicht einige Leute, meistens Vorgesetzte von mir oder der Gründer der ersten Firma, für die ich mal gearbeitet habe. Wenn jemand auf mein LinkedIn-Profil geht, dann findet er sich ja heraus, wo meine erste Arbeitsstelle war. Der hat mich sicherlich inspiriert.
Du hättest durchaus den Platz, das jetzt zu teilen, wenn du das ein bisschen erklären möchtest.
Das passt schon. Die Leute können ja suchen. Nee, der hat mich sehr inspiriert, aber als Person sicherlich und als Art und Weise, wie er ein Unternehmen geführt hat und wie er mit einem Mitarbeiter umgegangen ist, das fand ich sehr inspirierend. Und da war ich noch sehr jung, also was heißt sehr jung, aber ich war noch unter 30 und habe schon sehr viel Verantwortung bekommen für die damalige Zeit. Und das fand ich sehr positiv, sehr inspirierend, weil ich auch sehr viele Fehler gemacht habe, sicherlich. Und die Art und Weise, wie er mit der Fehlerkultur schon damals umgegangen ist, das fand ich sehr inspirierend.
Dein Beitrag, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ja.
Ja, ich versuche natürlich über unser Brand das irgendwie besser zu machen, bessere Kleidung herzustellen, aber ansonsten mein Beitrag, ja, also wie gesagt, wir überdenken schon sehr unseren Konsum grundsätzlich, versuchen alles, was geht, auch mit dem Fahrrad zu machen und nicht das Auto zu benutzen. Wir sind doch sicherlich eine von wenigen Familien, die trotz zwei Kinder ein Auto hat und nicht mehrere Autos. Keine Ahnung, offen zu sein, Leuten zuhören vielleicht, bevor man irgendwie urteilt oder Leute in Schubladen steckt. Das ist vielleicht so grundsätzlich mein Beitrag, die Welt besser zu machen. Also wenn's denn so geht, keine Ahnung.
Deine zuverlässigste Quelle?
Ich glaube, das ist auch je nach Thema unterschiedlich. Es gibt sicherlich zwei, drei Freunde, die für mich eine wesentliche Quelle sind. Es gibt Quellen im beruflichen Leben, die mir sehr wichtig sind und auf die ich viel, viel Wert setze. Meine Frau ist auch eine sehr, sehr wichtige Quelle. Auch wenn ich ihr nicht immer sage, dass sie da so eine wichtige Rolle spielt, was die Quelle angeht. Aber es ist eine Quelle, die nicht zu unterschätzen ist, auf jeden Fall.
Okay. Und möchtest du ein Buch oder einen Podcast oder einen Film empfehlen? Was hat dich inspiriert?
Also ich persönlich, ich höre gerne eher Fest und Flauschig von Böhmermann und jetzt fällt mir leider nur der andere Name nicht ein. Ach ja, Olli Schulz. Genau, finde ich persönlich gut, aber das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Ich finde auch, wie heißt der? Reiners, Till Reiners. Der hat auch einen Podcast, den finde ich auch nicht schlecht. Bücher kann ich nicht empfehlen, weil ich sehr wenig lese, muss ich ehrlicherweise gestehen. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war ein Buch über Hundeerziehung, weil wir einen Hund haben. Ansonsten hat das Studium mir größtenteils die Lust am Lesen versaut. Dann musste ich so viel lesen, dass ich danach dann irgendwie keine Lust mehr hatte. Genau.
Und wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Hängt davon ab, worum es geht. Also die Kontaktdaten sind auf unserer Webseite, da kann man uns gerne anschreiben. Es gibt auch nichts, was wir eigentlich nicht beantworten. Also wir haben auch schon Anschriften von anderen Brands und sowas bekommen, die bei uns Sachen angefragt haben, was ich auch sehr lustig fand. Und da bin ich immer sehr gerne sehr offen, weil ich finde nichts schlimmer, als jeden einfach nur als Konkurrent zu sehen. Also wir haben da auch schon Kontakte zu Produktionsstätten vermittelt oder zu irgendwelchen Partnern oder sonst irgendwas. Da habe ich kein Problem mit. Ansonsten kann man mich über unsere Social-Media-Kanäle sicherlich auch erreichen. Meine Handynummer wollte ich jetzt hier nicht unbedingt preisgeben.
Nochmal die Frage, ob du irgendwas senden möchtest, um den Kanal zu nutzen, was dir wichtig ist, was die Menschen, die dir zuhören, von dir hören sollten.
Nee, wie gesagt, ich glaube, so tiefgründig wollte ich da ja irgendwie auch gar nicht sein. Und ich glaube, das ist auch irgendwie das falsche Umfeld dafür. Aber eben, ich glaube, man sollte schon viel überdenken, wie man heutzutage Konsum betrachtet, Produkte betrachtet. Und wenn man Produkte miteinander vergleicht, sollte man sie ehrlich vergleichen und nicht nur auf Basis des Preises, weil der sagt am Schluss meistens sehr wenig aus.
Ja. Danke dir. Und das vielleicht als persönliche Ergänzung, da werde ich dann jetzt dann auch persönlich, weil ich finde, es ist sehr, sehr wohl der richtige Kanal, weil egal, was wir benutzen können, und das ist, ne, merk ich jetzt auch dadurch, dass ich Podcast darf, weil ich einen habe, ist das für mich auch, wenn wir nicht alle miteinander ganz doll arg Acht geben, dass wir sowohl politisch, was jetzt gerade passiert, das kann man gar nicht oft genug sagen, dass wir uns da konzentrieren müssen und jeden Kanal nutzen müssen, um einander den Rücken zu stärken und zu sagen, ey, da darf auf keinen Fall was in die falsche Richtung abrutschen. Das ist ja beim Nachhaltigkeitsding auch so. Wie oft diskutiere ich mit Freunden, wenn es darum geht, wie man seine Zeit plant und seine, es ist dann nicht im Daily Level, was den Einkauf betrifft, aber schon auch. Nicht immer, aber wenn wir es nicht gegenseitig immer wieder mal tun, gibt es ja, wie du auch sagst, man hat schon seine Tunnelmomente und seine, ich lese jetzt halt nicht mehr, weil mein Studium. Das sagst du so, natürlich ist es so nicht, weil sonst würdest du das alles nicht tun, was du tust. Also ne, du bist trotzdem ein informierter und sehr, sehr offener und aufschlussreicher Mensch. Und in dem Moment, wo wir das alles nicht miteinander teilen, was es ausmacht für bitte passt auf eure Haltung und passt auf euren Konsum auf, ich finde schon, dass du hast das natürlich jetzt auch immer wieder gesagt, selbst wenn du das so humble und zurückhaltend sagst. Aber vielen, vielen Dank für deine Infos und deine Aussagen und deine Zeit.
Ja, ich danke. Ich danke überhaupt, diese Plattform bekommen zu haben.
Ja, machen wir gerne öfter. Also danke und danke, Local, dass ihr das alles hochhaltet, was ihr da tut. Und nicht denken, dass es nicht teilenswert ist, bitte.
Nee, wir geben unser Bestes. Vielen Dank, Kim.
Vielen, vielen Dank und auf bald und an all unsere Zuhörer, ZuschauerInnen. Teilt es gerne mit Freunden, bei denen ihr wisst, die brauchen immer mal das Gute als Inspiration und dafür. Danke, Dominik, danke euch fürs Zuhören und einen schönen Tag.
Hey, the jump off with a personal message. Do you like my podcast or not? Then help me get better or stay good, preferably via LinkedIn. And please spread the word, share it and make our content even more relevant. Thank you very much and see you next time.